SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Stefan Eich, guten Tag.
Die Erde war am Wackeln, Häuser haben gewankt, es war alles laut. Plötzlich fing dann wirklich an, um mich herum der Boden aufzureißen. Es drang sogar ein bisschen Wasser hervor. Ich habe eigentlich nur gehofft, dass ich da heil rauskomme. Die Geschäfte alle zerstört, die Straßen waren voll mit Schlamm bedeckt. Es waren sogar teilweise Schiffe auf die Straße gespült worden.
Matthias Obst aus Ludwigshafen. Er war heute vor 10 Jahren als Student an der japanischen Küste, als dort die Erde bebte und die riesige Flutwelle kam, die ganze Stadtviertel wegspülte und in der einige tausend Menschen ertranken. Der Tsunami, der dann im Atomkraftwerk Fukushima zur Explosion von 3 Reaktoren führte. Wie Japan der Opfer gedenkt, schildert Katrin Erdmann.
Schwere Musik, auf der Bühne ein riesiges Bouquet mit weißen Chrysanthemen, der Blume der Trauer und eine Gedenktafel für die Opfer der Dreifachkatastrophe vor 10 Jahren, Kaiser Naruhito. Mein Herz schmerzt für diejenigen, die nahestehende Menschen wie Familienmitglieder, Freunde und andere verloren haben oder die jetzt in einem völlig anderen Umfeld leben müssen, weil es ihr Zuhause oder ihre Arbeit nicht mehr gibt. Es sind nur wenige Menschen zurückgekehrt und wenn, dann sind es vor allem die Älteren. Seit diesem Monat versucht der Staat deshalb nachzuhelfen mit einer Rückkehrprämie von rund 16.000 Euro.
Knapp ein halbes Jahr vor Fukushima, im Herbst 2010 nämlich, hatte das Bundeskabinett gegen den Widerstand von Umwelt- und Atomminister Röttgen beschlossen, dass die Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen sollen als geplant. Nur 3 Tage nach Fukushima zog Kanzlerin Merkel dann die Notbremse.
Wir verfolgen mit großem Entsetzen die Ereignisse in Japan. Die Bilder, die uns seit Freitag erreichen, machen ein geradezu apokalyptisches Ausmaß der Zerstörung deutlich. Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und wir gehen auch nicht zur Tagesordnung über. Denn die Ereignisse in Japan, sie lehren uns, dass etwas, was nach allen wissenschaftlichen Maßstäben für unmöglich gehalten wurde, doch möglich werden könnte. Und wenn das so ist, dann hat das eben Folgen für die ganze Welt und dann hat das auch Folgen für uns in Deutschland. Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen.
Nach der Katastrophe wurden 8 deutsche Atomkraftwerke sehr schnell abgeschaltet. Die übrigen 6 sollen bis Ende 2022 vom Netz gehen. Wie weit ist Deutschland eigentlich mit der Energiewende? Das Stichwort von Martin Polanski.
Nach der Ad-hoc-Abschaltung vor 10 Jahren erhöhte Deutschland kurzzeitig die Stromimporte, etwa aus Frankreich und Tschechien. Zwischen 2012 und 2015 wurde zudem mehr Strom durch Kohlekraftwerke erzeugt. Gleichzeitig stieg die Kapazität der erneuerbaren Energieträger kontinuierlich an. Inzwischen stehen sie für rund die Hälfte der Stromerzeugung in Deutschland, Kohlekraftwerke nur noch für rund ein Viertel. Erneuerbare haben die Atomlücke mehr als geschlossen. Deutschland verabschiedet sich nicht nur von der Kernkraft, sondern auch von der Kohle. Allein bis 2030 soll der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung auf 65% steigen. Doch der Ausbau der Windenergie stockt. Die Bundesregierung setzt nun auf finanzielle Anreize für die betroffenen Gemeinden und Solarstrom soll deutlich ausgebaut werden. Die Kapazität der Anlagen könnte sich nach den Plänen bis 2030 verdoppeln.
Das SWR aktuell Infodate am Mittag. Deutschland steckt nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts in der 3. Welle der Corona-Pandemie. Dafür gäbe es klare Anzeichen, sagte Institutspräsident Wieler. Er sei sehr besorgt. Mit Corona-Impfungen auch bei den Hausärzten will die Bundesregierung die Impfkampagne ab Mitte April beschleunigen. Das hat sie gestern beschlossen. Zweifel daran hat der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen. Er meint, es werde wohl erst später klappen.
Also die Arztpraxen können das Impfen in hoher Frequenz und in großer Menge leisten, wenn sie den Impfstoff bekommen. Das ist gestern offensichtlich zunächst mal anders entschieden worden. Der Impfstoff geht jetzt prioritär weiter in die Impfzentren, sodass ich die Haus- und Fachärzte im April eher nicht im Impfgeschehen sehe, weil sie schlicht und ergreifend nicht genug Impfstoff bekommen werden, sodass wir auf diese Ressourcen wohl dann erst im Mai zurückgreifen können und es bei dem bisherigen Impftempo bleiben dürfte.
In Dänemark werden vorerst keine Menschen mehr mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Die dänische Gesundheitsbehörde sagt, ihr lägen Berichte über schwere Fälle von Blutgerinnseln bei Geimpften vor. Ob es überhaupt einen Zusammenhang gibt zwischen den Impfungen und den Gerinnungsstörungen, ist noch unklar. Das soll jetzt genau überprüft werden. CDU und CSU versuchen gerade, den Image-Schaden durch die sogenannte Maskenaffäre zu begrenzen. Aber das Grundproblem bleibt. Wie viel Nähe zu Wirtschaftsunternehmen und Verbänden ist gerade noch gut für die Politik? Wie viel Lobby darf sein und wie ist das überhaupt geregelt? In den Bundesländern sehe es wüst aus, sagt die Organisation Transparency. In 11 der 16 Länder gäbe es gar keine wirksamen Regeln.
Auch in den übrigen 5 Ländern vergibt Transparency für überwiegend nur lasche Lobbyregister und insgesamt geringe Transparenz bei Kontakten mit der Wirtschaft, die Note mangelhaft. Augenmerk wurde dabei darauf gelegt, gibt es ein öffentlich zugängliches Register, wird der Einfluss von Lobbyisten auf Gesetze transparent gemacht, dürfen Regierungsmitglieder mindestens 3 Jahre nach dem Ende ihres Mandats nicht in die Wirtschaft wechseln und wie sieht es aus mit Lobbyregeln für Parlamentarier? Auf dem ersten Platz des Rankings steht Thüringen, gefolgt von Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Schlusslichter sind demnach Berlin, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Dort findet Transparency keine Transparenz und nicht mal Lobbyregister. Grundsätzlich lehnt die Nichtregierungsorganisation Lobbyarbeit nicht ab, hält Offenheit aber für unverzichtbar.
Der Bericht von Johannes Frevel.
Fokus Südwest.
In Winnenden haben Bürger und Stadt an die Opfer des Amoklaufs vor 12 Jahren erinnert. Am 11. März 2009 hatte ein ehemaliger Schüler an der Albert-Will-Realschule und im benachbarten Wendlingen 15 Menschen getötet und später auch sich selbst. Um 9.33 Uhr läuteten in der Stadt die Kirchenglocken. Zu dieser Zeit ist vor 12 Jahren der erste Notruf bei der Polizei eingegangen. Eine offizielle Gedenkfeier gibt es wegen Corona nicht. Der Jugendgemeinderat veranstaltet stattdessen im Internet eine virtuelle Lichterkette. In Wendlingen sollen 4 junge Männer am Dienstagabend ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Die Verdächtigen sind zwischen 16 und 19 Jahre alt. Ottmar Degen.
Ermittelt werde wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Vergewaltigung, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Den Ermittlungen zufolge hatten die Verdächtigen die 13-Jährige und ihren 16-jährigen Bekannten in einer S-Bahn gezwungen, in Wendlingen auszusteigen. Das Mädchen sei dann vergewaltigt worden, während 2 der Tatverdächtigen den Begleiter bedroht hatten. Der 16-Jährige konnte dann über Notruf die Polizei alarmieren. Kurz darauf wurden die Verdächtigen gefasst. Sie sitzen inzwischen in U-Haft.
Überstunden gibt's gerade bei der Post in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, denn am Sonntag sind Landtagswahlen. Und wegen Corona nutzen viele Menschen die Briefwahl. In manchen Kommunen sind das 60% der Wähler, mehr als doppelt so viele wie vor 5 Jahren. Der Leiter des Ludwigshafener Briefzentrums, Lutz Mildner.
Wir setzen die Mitarbeiter einfach ein bisschen länger ein, um halt die Mengen auch entsprechend bearbeiten zu können.
Briefkastenlehrerin Tatjana Völpel schleppt einen Sack ins Zentrum, der zum Bersten gefüllt ist.
Also es sind wesentlich mehr Sendungen, seit die Briefwahl unterwegs ist. Und wir merken das jeden Tag mehr. Der Sack ist ja ziemlich voll.
Und der Inhalt ist bunt. Dank der roten Wahlbriefe freut sich Postsprecher Heinz-Jürgen Tomicek.
Es ist ein bisschen weg von den tristen Sendungen, die wir normal haben. Die roten Umschläge, da guckt man halt hin. Wenn das Leben bunt ist, dann ist es auch gut.
Kein Wahlbrief darf liegen bleiben, sagt der Leiter des Briefzentrums Lutz Mildner. Alle müssen bis Sonntag die Rathäuser erreichen.
Wir haben normalerweise hier in Ludwigshafen samstags abends keine Sortierung, haben wir aber jetzt extra an diesem Wochenende gemacht, um halt alle Wahlbriefe auch rechtzeitig zustellen zu können.
Voraussetzung ist aber, mahnt Heinz-Jürgen Tomicek, dass die Briefwähler ihre roten Umschläge rechtzeitig in die Kästen werfen. Nicht überall gibt es eine Samstagsleerung.
Auf die Leerungszeiten achten, das ist ganz, ganz wichtig, weil dann kommt die nächste Leerung am Montag und dann ist das Ding gelaufen.
Postsprecher Heinz-Jürgen Tomicek im Bericht von SWR-Reporter Martin Gärtner.
Und? Sonst so?
Instagram auf dem linken Ärmel und das Navi auf dem rechten. So könnte das mal aussehen, was Forscher aus China jetzt entwickelt haben. Nämlich Displays, die in Stoff eingearbeitet sind. Konstanze Schirrer.
Die Forscher von der Fudan-Universität in Shanghai sagen, das gewebte Display sei waschbar und werde auch beim Knicken nicht beschädigt. Der Trick wird möglich durch Fäden aus Baumwolle und Kunstfaser, beschichtet mit Zinksulfid-Phosphor. Dort, wo sich diese Fäden im Stoff mit anderen elektrisch leitfähigen Fäden kreuzen, leuchten sie, wenn Strom fließt. Es reicht ein Hauch von Energie, nur ein Milliwatt. Also wird so ein Textbildschirmchen auch nicht warm oder gar heiß. Noch ist das Ganze nicht reif für die Modeindustrie und doch denken die Forscher schon über das gewebte Ärmeldisplay hinaus. Möglich seien nämlich auch Textiltastaturen und sogar Solarzellen aus Spezialfäden.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.